Wer hat die Wahl? Gespräche übers Wählen gehen. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Er gehört einer Berufsgruppe an, die seit Ausbruch der Pandemie Gegenstand etlicher Debatten geworden ist. Moritz Damun arbeitet als Gesundheits- und Krankenpfleger auf einer Intensivstation der Berliner Charité. Das Coronavirus hat nicht nur das soziale Leben des 29-Jährigen auf den Kopf gestellt, sondern auch seinen Arbeitsalltag dramatisch verändert.
Wir haben deutlich kränkere Patienten, wir haben deutlich höheren Durchlauf. Die Arbeit hat sich deutlich verdichtet und das halt ohne mehr Personal zu bekommen.
Natürlich kann man politisch sein, ohne sich auch zu engagieren. Damun aber will mitgestalten. Warum ihm politische Diskussionen auch im Privaten wichtig sind und welche Konsequenzen er aus der Corona-Pandemie für sich und das Gesundheitswesen zieht, das hat er der Podcasterin und Journalistin Elisabeth Kraft verraten.
Ja, schön, dass du Zeit für mich hast, Moritz. Wir duzen uns, ist okay, ne?
Auf jeden Fall.
Okay. Moritz, willst du mal kurz erzählen, als was du eigentlich arbeitest und wo?
Ja, also ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger von der Charité hier in Berlin, arbeite auf einer Intensivstation mit dem Schwerpunkt Transplantationschirurgie seit 2014, wobei ich erst seit 2019 an der Charité bin.
Im September ist ja Bundestagswahl. Wie präsent ist das Thema Bundestagswahl überhaupt für dich gerade im Moment?
Na, im Moment jetzt noch nicht so arg, da mit der Klinik noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel haben. Wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung zu den Tarifverhandlungen. Aber die Bundestagswahl und vor allem auch die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin sind schon präsent, weil wir da auch natürlich mit drauf abzielen.
Heißt das, du gehst wählen?
Ja.
Warum gehst du wählen? Warum ist dir das wichtig?
Mir ist Wählen wichtig, weil eine Demokratie natürlich von der Beteiligung lebt und ohne die Beteiligung natürlich sich nichts ändern kann. Und man muss einfach auch sich positionieren, um dem politischen Geschehen eine Richtung zu geben, die einem selber entspricht.
Was sagst du denn dann zum Beispiel, also was man ja oft hört im Zusammenhang mit Wahlen, also dieser Spruch, okay, meine Stimme ändert halt jetzt ohnehin nichts. Das Gefühl hast du ja offensichtlich nicht. Warum?
Naja, weil es ja sich ja immer wieder zeigt, dass je niedriger die Wählerbeteiligung ist, desto eher tendiert das irgendwie in eine Richtung, die einem meistens dann selber auch nicht gefällt. Und je weniger wählen gehen, desto stärker wiegt natürlich die einzelne Stimme. Deswegen ist die Annahme, dass die eigene Stimme nichts zählt, ist falsch, weil sie verleiht anderen mehr Gewicht, wenn man sie nicht abgibt.
Genau, die Corona-Pandemie hat ja in deinem Fall jetzt nicht nur wie bei allen anderen Auswirkungen auf das Privatleben, sondern wirkt sich ja auch ganz krass einfach auf deine Arbeit als Intensivpfleger aus. Wie genau hat die Pandemie denn deinen Arbeitsalltag verändert?
Naja, ich meine, die Pflege war ja vor der Pandemie auch schon sehr, sehr gestresst und politisch geschwächt eigentlich. Und wir waren immer schon unterbesetzt und immer schon am Limit am Arbeiten. Das hat sich jetzt natürlich nochmal gesteigert. Das heißt, wir sind, wo wir schon am Limit waren, nochmal weit übers Limit raus. Wir haben deutlich kränkere Patienten, wir haben deutlich höheren Durchlauf teilweise. Die Arbeit hat sich deutlich verdichtet und das halt ohne mehr Personal zu bekommen.
Kannst du, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, also auf eurer Station, wie viele PflegerInnen seid ihr und wie viele PatientInnen habt ihr da liegen?
Ja, wir haben 10 Betten, die sind nahezu immer voll. Wir sind eine relativ kleine Station tatsächlich, aber wir sind auch ein sehr spezialisierter Bereich. Wir sind transplantationschirurgische Intensivstation und der Schwerpunkt ist eben Lebertransplantation. Das sind sehr, sehr umfassende OPs. Die Patienten sind massivst eingeschränkt und brauchen eben extrem viel Zeit. Das heißt, im Idealfall wäre eine 1:2 Besetzung, also eine Pflegekraft auf 2 Patienten, das wäre der Idealfall. Der wurde schon vor der Pandemie nicht erreicht, da war es meistens 1:3. Jetzt geht es so weit, dass wir teilweise 1:4 arbeiten. Und da wird man natürlich den Patienten nicht wirklich gerecht, weil viel zu viel Arbeit auf zu wenig Personal.
Würdest du denn sagen, dass deine Arbeit oder eure Arbeit als PflegerInnen von Seiten der Regierung genug gewürdigt wird? Fühlt ihr euch ausreichend unterstützt?
Nein. Ich meine, wir waren ja Anfang letzten Jahres, waren wir natürlich bestimmt 6 Monate Dauergespräch. Aber es ist halt beim Gespräch geblieben. Wir wurden halt immer erwähnt und für uns wurde geklatscht und was weiß ich was getan. Anfang des Jahres, also Anfang 2020, haben auch viele Konzerne entdeckt, dass wir da sind und haben uns dann immer wieder irgendwelche Goodie-Bags auf Stationen geschickt und uns sich bedankt, wie toll wir doch arbeiten und so weiter. Das hat dann ziemlich schnell wieder abgenommen und ganz aufgehört. Dann hatten wir letztes Jahr Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Und man hätte eigentlich meinen können, dass die Politik sagt, natürlich verdient ihr mehr Geld, natürlich bekommt ihr das, aber die Verhandlungen waren noch schwerer als sonst. Teilweise so weit, dass das vom Vorstand der kommunalen Arbeitgeberverbände kam die Aussage, wir sollen froh sein, dass wir überhaupt einen Job haben in der Pandemie. Also von Wertschätzung haben wir nicht viel gemerkt, außer den guten Worten, die dann niemals in Taten geändert haben.
Das heißt, es hat sich einfach überhaupt nichts verändert, abgesehen von der viel diskutierten Corona-Prämie, ja, die einmalige Prämie, die da wie hoch war, was habt ihr bekommen?
Das hängt tatsächlich davon ab, wo man arbeitet. Also manche Kliniken haben relativ gut das umgesetzt, andere Kliniken haben sich da komplett rausgenommen. Die Hürden, um überhaupt berechtigt zu sein, diese Prämie zu bekommen, wurden so gesetzt, dass der kleinste Teil der Kliniken Deutschlands es überhaupt bekommen hat. Bei den Altenheimen war es noch weniger. Die verdienen ja nochmal deutlich weniger als wir. Da müsste man schon deutlich mehr noch verbessern. Aber alles, was sich verbessert hat, waren quasi unsere Tarife, die wir aber selber erstritten haben gegen den Widerstand der Politik.
Das alles, was sich da so getan hat im letzten Jahr, beziehungsweise sich nicht getan hat im letzten Jahr, trotz der Mehrbelastung, würdest du denn sagen, das hat jetzt dazu geführt, dass du dich mehr für Politik interessierst oder eher weniger noch als vorher?
Na, ich war immer schon politisch interessiert. Das hat sich jetzt eigentlich gefestigt. Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt mehr, aber wobei doch schon ein bisschen. Es nimmt doch noch ein bisschen mehr Platz in meinem täglichen Leben ein jetzt.
Aber verstehst du denn persönlich so den Verdruss einiger, die dann sagen, okay, ich merke halt einfach, für mich jetzt zum Beispiel als Pflegerin wird halt nichts getan und ich ziehe mich da jetzt einfach raus?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch schon mit einigen Kollegen gesprochen, die gesagt haben, sobald mal die Pandemie nicht mehr so präsent ist, werfen die das Handtuch und gehen. Am meisten hat man das gemerkt zwischen der zweiten und der dritten Welle, als eben klar war, dass die Zahlen stagnieren und wenn man auch nur irgendwas öffnet, wieder hochgehen. Und das ist ja dann auch so passiert. Dann hat man über Ostern wollte man kurz lockern und das ist komplett nach hinten losgegangen. Und jetzt, da die Intensivbetten alle volllaufen und die Politik immer noch nur so hin und her schwimmt und quasi gar keine klare Aussage trifft, sondern einfach nur so Konzepte entwickelt, die so ein bisschen auf, ja, lass mal versuchen basieren, fühlt man sich dann schon sehr alleingelassen auf Stationen, wenn man irgendwie merkt, die Patienten werden immer mehr und das Personal ist einfach nicht da.
Bist du denn grundsätzlich mit dem technischen Ablauf der Bundestagswahl vertraut?
Ja, schon.
Also du weißt, wie Briefwahl funktioniert, du weißt so, was ist meine Erststimme, wofür gebe ich die ab, wofür gebe ich meine Zweitstimme ab. Das weißt du, also woher weißt du das?
Naja, einerseits habe ich schon mehrfach gewählt, andererseits habe ich mich davor natürlich damit beschäftigt. Und dadurch, dass ich selbst in der Partei organisiert bin, ist es natürlich jederzeit präsent und man ist eben in diesem Politikapparat so ein bisschen mit drin und dann ist es täglich Brot.
Du hast ja gerade angesprochen, du bist aktiv in einer Partei, beziehungsweise du bist Parteimitglied. Welche Partei ist das?
Das ist die Linke.
Warum hast du dich für die Linke entschieden?
Mir ist einfach, also dadurch, dass ich in einem sozialen Beruf bin, den habe ich ja nicht einfach aus Langeweile ergriffen, sondern mir ist es einfach wichtig, dass unsere Gesellschaft sich gerecht verhält und dass Leute, die Hilfe brauchen und eben schwächer sind in bestimmten Dingen, dass die eben die Unterstützung bekommen, um dieselbe Lebenserwartung und denselben, in Anführungsstrichen, Wohlstand zu haben wie andere Menschen. Und zusätzlich hat sich dann eben verfestigt, als mir bewusst wurde, dass in meinem Beruf politisch eben sehr viel Gegenwind herrscht, aber aus der Partei Die Linke eben sehr viel Unterstützung kommt und halt gute Konzepte, wie man meinen Berufsstand oder eben das gesamte Gesundheitswesen deutlich verbessern könnte. Und ja, das fehlt mir bei anderen Parteien.
Also fühlst du dich denn persönlich so allgemein in unserem Parteiensystem aufgehoben? Im Sinne von, gibt's da eigentlich genug Auswahl, dass du jetzt sagst, okay, das fiel mir jetzt sehr schwer, mich für eine zu entscheiden, weil da gibt es so viele, oder sagst du, ja, okay, diese Unterschiede sind im Prinzip so gering zwischen den Programmen?
Naja, also ich finde, es gibt schon Parteien, die sich schon sehr, sehr ähneln in letzter Zeit. Da finde ich, ist bei der Linken eben noch gut, dass sie sich auch für ein anderes Wirtschaftssystem einsetzen. Das grenzt sie dann doch stark von zum Beispiel den Grünen ab, die alles ein bisschen ökologischer gestalten wollen, aber nur mit dem jetzigen System, auf dem wir jetzt schon arbeiten. Und da fehlt mir so ein bisschen die Vision für große Veränderungen. Und wir brauchen halt große Veränderungen, um große Themen anzugehen, wie Klimawandel zum Beispiel.
Welche große Veränderungen würdest du dir jetzt als Pfleger speziell wünschen für die Pflege? Was wäre denn so dein Wunsch? Was müsste jetzt passieren, wenn du das entscheiden könntest?
Also prinzipiell müsste das Gesundheitswesen komplett erneuert werden. Es müsste gerechter werden. Krankenhäuser dürften keine Konzerne mehr sein, keine Fabriken mehr im eigentlichen Sinne. Wir müssen weg davon, dass das Gesundheitswesen profitorientiert ist, dass die Gewinne machen können. Wir müssen weg von einer Mehrklassengesellschaft im Gesundheitswesen, dass alle eben dieselben Versicherungen zahlen und alle eben dieselben Leistungen beziehen und nicht irgendwie die einen ausgenommen sind, weil sie in Selbstständigkeit arbeiten oder beziehungsweise privat versichert sind und dann eben, wenn sie krank werden, eine andere Behandlung bekommen im Krankenhaus. Das heißt, man muss es solidarischer gestalten.
Und für dich jetzt ganz speziell als Moritz Damon, der Pfleger, was würdest du dir wünschen, was sich morgen ändert? Du hast ja vorhin schon angesprochen, was so die Auslastung in der Klinik angeht.
Na, ideal wäre es mehr Personal, mehr Kollegen. Je mehr Kollegen wir haben, desto weniger stressiger und desto weniger mehr Zeit habe ich für meine Patienten. Desto besser ist auch das Gefühl, wenn man rauskommt aus der Klinik. Weil heute ist es so, dass man hat so seine 8 Stunden und es gibt Schichten, da weiß man, man hat halt quasi das absolute Minimum machen können und seine Patienten über den Tag gebracht, aber halt wenig dem Menschen an sich gerecht geworden, sondern nur den Diagnosen. Mit mehr Kollegen wäre das schon was anderes. Dann könnte man den Patienten wieder mehr als Menschen sehen.
Welche Rolle spielt denn Politik oder auch Wahlen im Allgemeinen? Das ist jetzt nicht nur die Bundestagswahl, die ansteht, sondern vielleicht auch Landtagswahlen. Welche Rolle spielen die in deinem Freundes-, Bekannten- und auch KollegInnenkreis?
Ja, auch nicht sehr hohe, weil in meinem Freundeskreis doch einige Leute auch in Partei oder Gewerkschaft oder in irgendwelchen Jugendorganisationen sind, die sich sehr politisch engagieren. Und Wahlen ja immer auch ein Zeichen an die regierenden Parteien sind, ob sie ihre Arbeit gut oder schlecht machen. Eine CDU, die irgendwie 10% in Umfragen verliert, hat offensichtlich 1 oder 2 Fehler gemacht.
Du hast jetzt natürlich Menschen angesprochen, die, wie du schon sagst, ne, in Jugendorganisationen aktiv sind oder aber auch selbst in Parteien. Wenn wir die jetzt mal rausnehmen und wir gehen jetzt mal von Freunden, Bekannten, Kolleginnen aus, die jetzt nicht aktiv politisch sind oder nicht politisch aktiv sind. Hast du das Gefühl, die wissen, wie Wahlen ablaufen, welche Macht ihre Stimme vielleicht auch hat?
Ich glaube, die meisten lösen das schon, halten aber die eigene Stimme oftmals für nicht sonderlich relevant. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass auch in meinem engeren Freundeskreis nicht alle Wahlen wahrnehmen. Also auch zur Europaparlamentswahl, glaube ich, sind die wenigsten an der Urne. Bei Bundestagswahl, glaube ich, schon noch die meisten unterwegs sind. Und ich glaube, auch im Landtag haben sich die meisten engagiert.
Aber was glaubst du, woran das liegt? Weil das einem dann näher steht? Weil die Auswirkungen dessen, wie der Landtag besetzt ist, natürlich für mich stärker spürbar sind als Bundestag, wiederum Europa?
Ja, genau. Also ich glaube, Europa ist halt eben so ein großes und dadurch ein bisschen abstraktes Konstrukt. Also als Europäische Union. Das heißt, was irgendwie im südlichen Portugal passiert, ist für mich im nördlichen Deutschland jetzt nicht unbedingt direkt greifbar. Deswegen sind die Entscheidungen im Parlament auch immer so ein bisschen abstrakt. Während was im Landtag entschieden wird, ist ja quasi unmittelbar auf mich anwendbar. Ob jetzt hier eine neue Autobahn gebaut wird oder ob die Mietpreise gesenkt, erhöht oder sonst irgendwas werden, das spüre ich quasi direkt als Effekt, während Europarecht immer erstmal über Ecken wirkt.
Wenn du dir jetzt so die Parteien anschaust in Deutschland, also jetzt mal abgesehen von den großen, vielleicht nur CDU, CSU, SPD, würdest du sagen, es gibt genug Auswahl, um dass sich im Prinzip jede Bürgerin, jeder Bürger hier repräsentiert fühlen kann?
Definitiv. Es gibt ja auch sehr viele kleine, sehr spezialisierte Parteien. Ich glaube, was immer ein guter Ansatzpunkt ist, dass man sich eine Partei sucht, die einem am ehesten entspricht. Weil ich glaube, jeder Mensch hat ja so seine eigenen Entscheidungen und Meinungen. Und ich glaube, wenn man eine Partei suchen will, die alles exakt so machen würde wie man selbst, dann müsste man seine eigene, und dann gibt es 80 Millionen Parteien in Deutschland. Dementsprechend ist es echt schwierig, da irgendwie was zu finden. Aber wenn man auch bereit ist, Kompromisse einzugehen und weiß, dass man ja mit aktiver Arbeit innerhalb der Partei eine Partei auch formt. Eine Partei ist ja nichts, kein großes Wesen, das da irgendwo ist und entscheidet, sondern es ist immer das, was die Mitglieder daraus machen. Daher glaube ich schon, dass jeder so seine Vertretung finden kann und wenn nicht, dann die am ehesten entspricht und die dann quasi noch selbst mitformt. Also nur verstehen, wie Wahlen funktionieren, ist halt nicht keine politische Bildung.
Das ist auch ein ganz guter Punkt, weil es gibt ja natürlich viele unterschiedliche Formen der politischen Partizipation. Ja, wählen gehen ist eine Möglichkeit, sich politisch zu engagieren. Eine andere ist ja, Ortsgruppen zu gründen, Petitionen aufzusetzen oder auch auf Demonstrationen zu gehen. Durch Corona ist jetzt natürlich Letzteres so ein bisschen eingedämmt worden, aber wenn du jetzt mal so zurückdenkst an die letzten 4 Jahre, es gab ja doch größere Protestbewegungen tatsächlich auch in Deutschland, jetzt so Fridays for Future oder Black Lives Matter. Hast du das Gefühl, dass es was gebracht hat, dass da ja wirklich Zehntausende, Hunderttausende im Land zusammengekommen sind und eigentlich den Regierenden mal so vorgehalten haben, so das möchten wir und das wollen wir nicht mehr?
Jein. Ich glaube, also es hat auf jeden Fall geholfen, dass zum Beispiel Umweltschutz einen deutlich größeren Teil in der täglichen Diskussion einnimmt. Also jetzt mal ein Blick auf Fridays for Future. Und ich glaube, dass sich da eine ganze Generation komplett neu und deutlich klarer positioniert zu bestimmten Themen und auch aktive Politik deutlich mehr für sich entdeckt hat. Die hätte vorher wahrscheinlich ohne diese Bewegung erstmal nur alle 4 Jahre wählen gegangen wären und das wäre für die Politik gewesen. Und die dann halt auch gemerkt haben, dass wenn sie sich organisieren und selber eben eine gemeinsame Stimme finden, dass sie dann auch eher gehört werden. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entwicklung und bleibt auch auf jeden Fall noch spannend, wohin sich das alles entwickelt.
Du bist 29, richtig? Ja. Also würdest du sagen, diese junge Generation, also am Ende kann man ja wahrscheinlich auch die Menschen, die bei Fridays for Future mitdemonstriert haben, da ja auch in diese Generation mit reinrechnen, dass sich diese Generation stärker politisch interessiert und politisch stark macht, als jetzt zum Beispiel unsere Eltern- oder Großelterngeneration vielleicht?
Ich würde schon sagen, ja, tatsächlich. Allein schon für die aktivere Politik. Ich meine, unsere Eltern hatten zwar die Anti-Atomkraft-Bewegung, aber ich glaube, da ist unsere Generation und die Generation nach uns schon deutlich breiter jetzt wieder aufgestellt und es sind viel, viel mehr Themen plötzlich, die auf den Tisch kommen. Es ist ja nicht nur, es ist nicht nur noch Umwelt und Klimawandel, es ist eben auch, es ist Solidarität innerhalb der Gesellschaft und es ist die Gleichstellung von Frauen und People of Color und es gibt viele Themen, die wir angehen müssen und ich glaube, das sind die jungen Leute, sehen das und die haben Bock.
Glaubst du, dass die Parteien das auch begreifen, dass da jetzt eine neue Generation an durchaus sehr politisch interessierten Menschen nicht nur ranwächst, sondern ja schon da ist, dass sie bei denen auch werben?
Definitiv, ja. Also man sieht auch auf solchen Demos immer mehr Parteijugenden, die mit unterwegs sind, auch weil sich die zum Beispiel Fridays for Future ja als überparteilich zeigen und sagen, sie möchten auch keine großen Parteifahnen oder sowas auf ihren Demos haben, damit man eben weiß, es geht nicht um Parteipolitik, sondern Klimawandel ist ein Thema, das jeden ungesehen der Partei an sich angeht schon, aber ich glaube, die Parteien wissen, dass da Potenzial ist und versuchen da natürlich vorpolitisierte Jugendliche für sich zu gewinnen und zu zeigen, wir stehen hinter euch und ihr könnt auch bei uns noch mitmachen.
Kaufst du es denen ab?
Nicht ein.
Nee. Was würdest du dir denn jetzt für die anstehende Bundestagswahl wünschen? Also jetzt zum Beispiel sowas wie mehr Wählerbeteiligung oder eine Watsche für die Regierenden, so wie es gerade abläuft.
Na, ich würde, also mehr Wählerbeteiligung auf jeden Fall, definitiv. Eine Watsche hauptsächlich für den Rechtsaußenrand. Und was mir eigentlich überhaupt in der Demokratie aktuell so ein bisschen fehlt in der Parteienlandschaft, ist, dass Parteien klare Positionen beziehen. Also dass eine wirtschaftsliberale FDP sich dazu bekennt, dass sie wirtschaftsliberale sind und nicht sagt, ja, wir wollen natürlich, dass es allen gut geht und auch die Umwelt schützen, aber bitte nur im Sinne von, ja, nee, keine klaren Aussagen treffen, sondern es ist alles, das ist, glaube ich, auch das, was die Leute so ein bisschen aus der Politik gerade raustreibt wieder, dass man keinen großen Unterschied zwischen Grünen, SPD oder CDU sieht, weil die irgendwie alle dasselbe sagen. Aber damit, also sie reden viel, aber sagen nichts. Mir wäre es lieber, wenn die Parteien eben klare Positionen beziehen und dafür dann halt aber auch natürlich nur von den Leuten gewählt werden, die diese Positionen teilen, als dass eine CDU versucht, irgendwie von links nach rechts alles abzudecken, nur um eben Wähler zu kriegen.
Ja, glaubst du, das ist der Grund dafür? Dass es einfach so vielleicht die Angst vor dem Verlust von WählerInnenstimmen ist, dass sie dann...
Ich denke, ja, doch schon. Ich meine, gerade Wählerstimmen auf Bundesebene verlieren, heißt Bundestagsmandate verlieren, heißt Macht verlieren, heißt Geld verlieren, heißt Unterstützung verlieren. Das ist ein riesen Rattenschwanz, der daran hängt, wenn man Mandate verliert. Deswegen ist natürlich immer die Bestrebung, so viel wie möglich zu behalten und mehr zu bekommen. Ich glaube schon, dass viele nicht klare Aussagen darauf abziehen, auch noch wankelmütige Wähler noch ins eigene Boot zu holen, die eigentlich nicht der eigenen Partei zugetan sind.
Ja, aber glaubst du, dass entsprechende Parteien sich damit einen Gefallen tun oder sich eigentlich selbst schaden? Weil vielleicht die potenziellen WählerInnen gar nicht mehr wissen, wofür steht jetzt Partei XY?
Ich glaube, auf kurze Sicht klappt das dann doch noch ganz gut, dass sie da nochmal Leute aus anderen Parteien wieder zu sich holen können. Aber im langen, also auf lange Sicht ist es, glaube ich, auch schon schief gegangen. Also es ist schon schief gegangen. Ich meine, früher waren CDU und SPD die zwei stärksten Parteien. Jetzt ist die CDU in Fragen auf Platz 3 und die SPD auf 2 und die SPD auf Platz 3. Nicht weit vor AfD. Also ich glaube, das war ein großer Fehler, sich so beliebig zu machen.
Was glaubst du denn, welche Auswirkungen wird die Corona-Pandemie, die uns ja jetzt irgendwie alle seit knapp einem Jahr und 2 Monaten auf Trab hält, unser Leben so ein bisschen bestimmen, welche Auswirkungen wird das auf die Wahl haben?
Das ist schwierig zu sagen.
Na, dann stelle ich die Frage anders. Kannst du dir vorstellen, dass das Menschen dazu bringt, dass sie jetzt mehr Wert auf ihre Stimme legen, weil sie sagen, okay, ich bin wütend, ich will Veränderung. Oder vielleicht auch genauso, dass sie sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr, weil ich weiß gar nicht, wer es jetzt hier noch retten soll. Und ich habe auch gerade eigentlich andere Probleme.
Ja, ich glaube, da gibt's das ein bisschen zweischneidig. Ich glaube, es gibt Leute, die sich eben jetzt zum politisch mehr engagieren, weil sie eben endlich mal gehört werden wollen und sie in diese Riesenaufgabe von eben, wer bezahlt für die Pandemie. Also das steht ja alles noch vor uns. Wer muss die Kosten tragen, um eben, damit wir da wieder rauskommen? Wer bezahlt die ganzen ausgefallenen OPs in den Krankenhäusern? Wer bezahlt die ganzen Beschaffungen von Masken und ähnlichem oder die Infrastruktur für die Tests? Das kostet alles Geld und irgendwer muss es ja irgendwann bezahlen. Also ich wünsche mir natürlich, dass die Leute sich darauf zurückverständigen, dass es eben solidarisch einfacher ist, dass man sagt, wir alle sitzen da drin, wir müssen alle unseren Beitrag leisten. Kann mir aber auch vorstellen, dass Leute leider dann eher sagen, erstmal kümmere ich mich um mich und dann gucken wir mal, ob noch Zeit für die anderen ist. Deswegen ist es schwierig zu sagen. Also Und in Sachen Corona ist ja fast jede Prognose, die wir bisher hatten, irgendwie nach hinten losgegangen.
Vielleicht wäre deine jetzt hier die Eintritt.
Wahrscheinlich.
Moritz, ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank dafür.
Ich danke dir.
Das war der Podcast Wer hat die Wahl? Mit Elisabeth Kraft und Moritz Damun. Redaktion Mareike Bier und Marie-Therese Gröne. Produktion 1.studio. Mehr Angebote zu den Themen des Interviews und der Bundestagswahl am 26. September finden Sie auch unter www.bpb.de.